Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wo konnte sich denn der hochehrwürdige Literaturstar Charles Dickens auch mal daneben benehmen im viktorianischen England, wenn er mit seinem Freund zusammen war, mit dem Krimi-Autor Wilkie Collins? Das sagt die Ur-Ur-Urenkelin von Dickens, die Autorin Lucinda Hawksley.
I think that Wilkie allowed Dickens to be perhaps his most real self. Dickens was definitely able to.
Bei Wilkie konnte Dickens er selbst sein. Wenn er mit ihm zusammen war, konnte er sich auch mal daneben benehmen. Sonst musste er ja immer auf sein Image achten. Aber zusammen waren sie wie ungezügelte Schuljungen.
So the rest of the time Dickens would have to be very much, you know, his public persona. But I think with Wilkie Collins they were like two naughty schoolboys going off together.
Also Charles Dickens als naughty schoolboy, unter anderem, das zeigt eine neue Ausstellung im Londoner Dickens Museum, die ist unser Thema hier in der Lesart. Und gleich geht's hier um ein Buch zum Caspar David Friedrich Jahr, das Jahr 2024. Das wird ein Caspar David Friedrich Jahr zum 250. Geburtstag des wohl berühmtesten deutschen Malers. Die erste große Friedrich Ausstellung, die wurde schon im Dezember in Hamburg eröffnet. In Berlin wird die nächste im April folgen und dann in der Friedrichstadt Dresden, da wird im August eine sehr umfangreiche Caspar-David-Friedrich-Ausstellung eröffnet. Es gibt auch schon die ersten Friedrich-Bücher natürlich. Eins davon kommt von Florian Illies. Zauber der Stille hat er es genannt. Florian Illies hat schon eine Reihe von höchst erfolgreichen Büchern geschrieben. Generation Golf zum Beispiel und 1913, Der Sommer des Jahrhunderts. Und ich habe mit Florian Illies über das Buch gesprochen und ihn gefragt, gab es bei Ihnen denn ein Friedrich-Ur-Erlebnis, bei dem Sie so richtig entbrannt sind für die Bilder dieses Malers?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, weil ich immer den Druck spürte, ihn lieben zu müssen, ihm verfallen zu sein. Und ich habe mich dagegen lange gewehrt und habe immer wieder andere Künstler groß gemacht. Und irgendwann merkte ich aber, der Widerstand ist zwecklos. Ich blieb in jedem Museum doch am längsten vor seinen Bildern stehen, vor seinen Himmeln und merkte, an ihnen kann ich nicht vorübergehen. Und das hat mich dann doch dazu gebracht, einfach zu sagen, nein, das bringt nichts, dagegen sich zu wehren, sondern es wäre doch einfach toll, mehr über ihn zu wissen, mehr über ihn zu verstehen und vor allem über diese ungeheure Wirkungsgeschichte auf die Seelen der unterschiedlichsten Menschen, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Mhm. Das ist sein großes Geheimnis. Der spricht nicht den Kopf an, der spricht die Seele an, das Herz. Und wie gelingt ihm das über die Jahrhunderte hinweg? Das ist ein wunderbares Geheimnis.
In Ihrem Buch kommt man jetzt mit einem Schiff hinein. Man sieht auf dem Umschlag schon ein Bild von Caspar David Friedrich. Da sieht man so ein Paar im Bug eines Schiffes, fährt auf eine Stadt zu, die liegt in so einem goldenen Nebel. Und Sie erzählen im ersten Abschnitt die mögliche Geschichte hinter dem Bild. Was ist das denn für eine?
Ja, ich habe versucht herauszufinden, wann ist dieses Bild entstanden, und dann kann man mit den Zeichnungen, die Friedrich hinterlassen hat, und er hat zum Glück datiert, wann die Zeichnungen entstanden sind, sehr genau herausfinden, dass das die Hochzeitsreise, die Flitterwochen von Caspar und Caroline Friedrich sind und dass das eine Fahrt am 11. August 1818 war, von Wiek auf Rügen nach Stralsund. Und ich liebe es sozusagen wirklich mit sehr viel Recherche, die genauen Details zu finden und dann die Leerstellen ein wenig auszufüllen mit dem, was ich über Friedrich weiß, was man über seine Briefe weiß. Und dann kann man sich ziemlich gut hinein imaginieren in seine Situation, in seine Stimmung. Also diese Hochzeitsreise sehen wir hier einen wundervollen, fast glücklichen Moment in seinem Leben, und davon gab es nicht viele.
Und diese Einführung, die erzählt vom lange vermissten Glück des Malers, er hat eben spät geheiratet, und das hat so eine schöne, sehnsüchtige, andächtige Stimme, dieser Abschnitt, und dann brechen sie diese Stimmung aber mit dem letzten Satz. Ich lese ihn mal vor. Können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich, heute Abend in Stralsund einmal etwas anderes essen als Fisch? Also ein fischiger Bruch in der Stimmung, zu andächtig wollten sie wohl nicht werden.
Nein, das ist ja immer, das ist ein Spiel, und ich glaube, immer wieder, auch gerade weil ich an die Orte gegangen bin, an denen Friedrich gemalt hat, also an diesen Hafen und an die Ostsee, an den Kreidefelsen, in die abendlichen Dämmerungen in Dresden. Also ich habe versucht, wirklich diese Atmosphäre auch aufzunehmen in vielen, vielen Tagen und Stunden, um aus dieser Atmosphäre heraus die in der Gegenwart eben so verbindend ist mit der Vergangenheit, heraus das Buch zu schreiben. Und manchmal merkt man dann, wie einen die eigenen romantischen sozusagen Worte übermannen. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man dem auch immer wieder ein kurzes Stoppzeichen setzt und es bricht mit Humor. Denn das Wunderbarste ist, und das ist für mich die schöne Erkenntnis auch der Beschäftigung mit Friedrich, wir haben sehr, sehr viele Briefe von ihm an die Familie, die sich erhalten haben. Und Friedrich selbst war logischerweise ein Romantiker, aber er war auch ein unglaublich unterhaltsamer, lustiger Mensch, der auf sich selbst mit Humor schauen konnte. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, oh Mann, alle anderen Menschen um mich herum, die hoffen ja darauf, irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Ich glaube, ich habe so oft den Mond gemalt, ich muss leider am Ende des Lebens auf den Mond. Also er hatte trotz aller tiefen Innigkeit, trotz allem tiefen romantischen Gefühl auch selbst immer so einen leichten Witz, einen Schalk. Und mir war es ganz wichtig, ein Buch über ihn und über seine Wirkung zu schreiben, die ganz aus seinem Geist kommt. Und das ist eben die romantische Sehnsucht, die Sehnsucht, für die er als Erster eigentlich diese wunderbaren Bilder gefunden hat, aber eben auch Humor und die Geschichte dieser Bilder, die ist wirklich aberwitzig oft, die ist komisch, die ist auch beklemmend, aber und mitreißend und berührend. Also wir haben wirklich ein ungeheures Panorama an Gefühlen und das zeichnet Friedrich aus. Niemanden lassen diese Bilder kalt seit 250 Jahren. Der wird geliebt, er wird gehasst, er verstört die Menschen und sie erliegen ihm. Und das zu erzählen, das war mein großes Ziel.
Beklemmend ist auch das erste große Kapitel Ihres Buches. Sie haben das ganze Buch eingeteilt in vier große Kapitel nach der alten Vier-Elemente-Ordnung: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Also Feuer am Anfang, und da gibt es einige Schocks. Das geht auch gleich damit los. Am Anfang erzählen Sie, wie Bilder von Caspar David Friedrich im Feuer vernichtet wurden. Am Anfang bei einem Brand des Münchner Glaspalastes im Juni 1931. Da ist eine ganze Ausstellung mit Werken deutscher Romantiker verbrannt, mit neun wichtigen Bildern von Caspar David Friedrich. Ich muss sagen, diese Geschichte zu lesen, das tut immer wieder weh, weil das fängt auch immer wieder von neuem an. Da sind wieder Bilder von ihm verbrannt. Hat es beim Aufschreiben auch weh getan?
Das hat wirklich wehgetan. Es war eben für mich das zunächst erstmal schwierigste Element. Ich dachte, Feuer, das ist ja nicht das, was man mit ihm verbindet. Man verbindet mit ihm das Wasser, die Luft, auch die Erde, aber das Feuer. Und je mehr ich dann mich hinein vertiefte, dann merkte ich, ja, es gibt eine ganz fast unheimliche Verkettung von Bränden, die seine Werke rauben. Also wir haben 1901 brennt sein Geburtshaus in Greifswald wieder, 1911 die Räume im Taschenbergpalais, auch ausgerechnet nur die, den Friedrichshang, dann 1931 der Glaspalast und dann 1945 im Flakburgenker Friedrichshain vermutlich eben nochmal vier Gemälde, die hier in den Berliner Museen hingen. Also wir haben immer wieder dieses Verbrennen dieser Friedrichs, und das war für mich auch so ein Punkt von, wie ich anders in dieses Thema hereingehen wollte. Ich wollte erst mal erzählen von dem Friedrich, der uns fehlt. Denn ich glaube, wir haben auch eine Sehnsucht nach Friedrich, weil so viele Bilder von ihm schon uns genommen sind. Wir haben etwa nur die Hälfte seines Gesamtwerks hat überlebt. Und das wollte ich erzählen am Anfang. Ich erzähle eben auch, dass er, und das ist wirklich einer der aufregenden Momente beim Schreiben, wenn man plötzlich merkt, warum hat er das? Er hat das brennende Neubrandenburg gemalt. Das ist die Stadt seiner Väter und Großväter. Sein allerletztes Bild. Alle waren irritiert, weil Neubrandenburg hat nie gebrannt. Und dann, 110 Jahre später, ziehen die russischen Truppen im April 1945 durch Neubrandenburg. Und die Stadt brennt genau so nieder, wie er es 1838 in seinem Gemälde gemalt hat.
Das ist eine unheimliche Verbindung. Sie gehen ganz vielen Verbindungen nach in Ihrem Buch. Eine zum Beispiel, ich habe schon mal kurz angeschnitten, Walt Disney und Bambi. Da schreiben Sie sinngemäß, dass also das berühmteste Reh der Filmgeschichte, Bambi, eigentlich durch einen Wald von Caspar David Friedrich läuft. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine riesige, faszinierende Sache, dass Friedrich zur selben Zeit ganz unterschiedliche Dinge inspirieren konnte. In den 30er Jahren, da wurde er von den Nazis gerade entdeckt als germanischer Maler, als der Maler der Hünengräbe, als der Maler, der gegen die französische Besatzung in der Zeit der Freiheitskriege gemalt hat. Aber gleichzeitig kommt aus Hollywood Walt Disney, nach Deutschland und kauft jedes Buch über Caspar David Friedrich, das er bekommen kann, jede Postkarte. Und als er ein paar Jahre später den Film Bambi zeichnen lässt, da kauft er erstens zwei zahme Rehe für das Studio, die da eben für Wochen in dem Hollywood-Studio sind. Und an den Wänden dieses Studios hängen nur großgezogene Landschaften von Caspar David Friedrich. Also diese allererste Form des Films zeigt ein Rehkitz, das durch das Elbsandsteingebirge läuft und maximal durchs Riesengebirge. Das ist dann eben Walt Disneys Vision einer heilen Welt, durch die es dieses Reh laufen lässt. Und dann aber auch wieder unheimlich brennt es ja die ganze Zeit in diesen Landschaften. Das ist ja die Gefahr, die für dieses Bambi ausgeht. Also das Feuerelement ist etwas, was auf ganz unheimliche Weise mit Friedrich verbunden ist.
Wenn wir mal auf das Konstruktionsprinzip Ihres Buches schauen, also jetzt in dem neuen Buch Zauber der Stille, verwenden Sie so ein Montageprinzip, das Sie auch in anderen erzählenden Sachbüchern schon eingesetzt haben, in 1913 oder auch in Liebe in Zeiten des Hasses. Also Sie setzen die Bücher zusammen aus kurzen Miniaturen. Das sind Geschichten von immer wieder anderen Personen und Situationen. Das ist ja jetzt im neuen Friedrich-Buch ein Zeitraum von 250 Jahren fast zwischen Friedrichs Geburt und unserer Gegenwart. Da geht's immer munter hin und her. Hat da der Leser Ilias, den Schreiber Ilias, manchmal auch stoppen müssen und gesagt, jetzt spring mal nicht zu wild hier hin und her?
Ja, natürlich ist es dann am Ende auch wieder ein Komponieren, wo ich schaue, wie sitzen diese Collagen alle gut und fein aufeinander. Zugleich ist dieses Prinzip, dieses Aufgeben der Chronologie auch für mich natürlich etwas, was mit der Aussage meines Buches zusammenhängt. Denn ich will sagen, diese Wirkung von Friedrich, die ist zu allen Zeiten sehr massiv, die ist sehr ähnlich. Es gibt dieselben Landschaften an der Ostsee im Riesengebirge rund um Dresden, die wir heute noch erleben. Also ich habe Friedrich auch ganz bewusst verstanden als einen, der die Zeiten miteinander verschleift. Also dass man, jeder von uns weiß, dass wenn er an einem Ostseestrand steht oder wenn er auf einer Klippe steht oder einen Sonnenuntergang anschaut, dass das einen auf eine magische Weise über die Gegenwart der Natur, mit der Gegenwart der Natur um 1810 oder 1820 und mit den Bildern von Friedrich verbinden kann. Also dieses Collage-Prinzip gibt es einerseits, erzählt was von diesem aufregenden Vermögen von Friedrich, die Zeiten zu überspringen. Und, das hat mich auch nochmal in einem zweiten Sinne gerechtfertigt, Friedrich selbst ist ein unglaublicher Collage-Künstler. Man sollte nie glauben, dass diese Landschaften je so existiert haben, wie er sie gemalt hat. Jeder Fremdenverkehrsverein verzweifelt, weil man nirgendwo eine Tafel aufstellen kann. Hier hat Friedrich dieses Bild gemalt. Nein, er hat die einzelnen Elemente immer von Neubrandenburg oder der Ostsee in Landschaften im Riesengebirge oder im Harz verschoben. Eichen, die er bei Dresden gesehen hat, tauchen plötzlich in Bildern von der Ostsee auf. Also er selbst hat die Naturelemente auch wie Elemente einer riesigen Collage gesehen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist auch die angemessene Form, ein Buch über ihn zu schreiben, um ihn in seinem schillernden Wesen zu erfassen.
Das sagt der Autor Florian Ilias zu seinem Buch Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 250 Seiten. Der Preis ist 25 Euro. Jetzt geht's hier um Charles Dickens. Der war ein literarischer Superstar in seiner Zeit im viktorianischen Großbritannien. Das hatte seinen Preis, denn Dickens musste sich da an die strikten Regeln im gesellschaftlichen Umgang halten, wenigstens in der Öffentlichkeit. Es gab aber einen Menschen in seinem Leben, mit dem konnte er anders sein, unbeherrscht, anarchisch, ungezogen. Das war sein Freund Wilkie Collins, ein Krimi-Autor. Die Schriftstellerfreundschaft der beiden ist jetzt Thema einer Ausstellung im London Charles Dickens Museum und unsere Korrespondentin Christine Heuer. Die hat sich diese Ausstellung angesehen.
Charles Dickens und Wilkie Collins sind ein ungleiches Paar. Hier der schon zu Lebzeiten kultisch verehrte Schriftsteller des Realismus, dort der zwischenzeitlich weitgehend vergessene Begründer des Kriminalromans. 12 Jahre trennen die beiden Männer, doch als sie sich 1851 erstmals begegnen, schließen sie gleich eine Freundschaft fürs Leben.
Hello.
Zeugnisse dieser Freundschaft sind jetzt im Charles Dickens Museum in London ausgestellt. Plakate von Aufführungen, in denen die beiden begeisterten Amateurschauspieler gemeinsam auftraten. Gruppenfotos mit ihnen im Bekanntenkreis. Zeichnungen, die Wilkie Collins auf Reisen mit Charles Dickens anfertigte. Briefe, die Zeugnis ablegen über die Rollenverteilung in einer Männerfreundschaft, die Kuratorin Emma Harper als Mentor-Mentee-Beziehung beschreibt.
Some of the letters you sort of see Dickens, if Wilkie gives him advice, it's kind of like, oh, maybe, but I'm probably not going to do it. Whereas if he gives Wilkie advice, he sort of expects it to be taken. But I think that's the mentor-mentee relationship and the difference in age.
Dickens ist älter und viel berühmter als Collins, den er in seinem Wochenmagazin Household Words publizieren lässt. Die Liebe zur Literatur ist ein festes Band zwischen den beiden Männern. Außerdem teilen sie einen unkonventionellen Lebensstil. Wilkie Collins lebte gleichzeitig mit zwei Frauen, die er beide nicht heiratete. Charles Dickens verliebte sich mit 45 Jahren in eine 18-jährige Schauspielerin, für die er seine Frau und 10 Kinder verließ. Ein Skandal im viktorianischen England, der öffentlich unter den Teppich gekehrt wurde, unter dem er privat aber litt. Es war nicht gerade Dickens Sternstunde, sagt seine Ur-Ur-Urenkelin, die Autorin Lucinda Hawksley. Der große Schriftsteller vergraulte mit seiner schlechten Laune viele seiner Freunde. Doch Collins blieb.
I think that Wilkie allowed Dickens to be perhaps his most real self. Dickens was definitely able to.
Bei Wilkie konnte Dickens er selbst sein. Wenn er mit ihm zusammen war, konnte er sich auch mal daneben benehmen. Sonst musste er ja immer auf sein Image achten. Aber zusammen waren sie wie ungezügelte Schuljungen.
So the rest of the time Dickens would have to be very much, you know, his public persona. But I think with Wilkie Collins they were like two naughty schoolboys going off together.
Unproblematisch war die Freundschaft zwischen Dickens und Collins jedoch nicht. Die beiden gerieten oft in Streit. Am Ende versöhnten sie sich immer wieder.
I think they both were incredibly charismatic men and I think they had huge personalities. They also went out drinking a lot together. I think those things are quite fatal for not having rows.
One of these days, please God, may we do a story together.
Gott gebe, dass wir eines Tages zusammen eine Geschichte machen. Ich habe seltsame, unfertige Ideen von etwas wie in einem Nebel.
Half-formed notions in a mist of something that might be done that way.
Schreibt Charles 1860 an Wilkie. Tatsächlich verfassen die beiden auch gemeinsame Stücke und Erzählungen, in denen sich Dickens mitunter von Collins' Stil inspirieren lässt. Lucinda Hawksley mag besonders No Thoroughfare in Deutschland unter dem Titel Nicht aus, noch ein erschienen.
It's a wonderful kind of melodramatic romp. It goes through Switzerland.
Es ist eine wunderbare melodramatische Tollerei, die in der Schweiz spielt, eine Art Thriller.
And I think that Dickens really enjoyed letting himself go, working in a Wilkie-style way.
Erstausgaben ihrer gemeinsamen Werke sind in der Londoner Ausstellung zu sehen. Was fehlt, ist eine zeitgenössische Dickens-Biografie aus Collins' Besitz, die 1890 versteigert wurde und seitdem verschollen ist. Der Auktionskatalog zitiert handschriftliche Anmerkungen, in denen der Jüngere das Werk seines 1870 verstorbenen Freundes zum Teil scharf kritisiert. Sollten Sie das Buch zufällig zu Hause haben, fahren Sie schnell nach London. Die Kuratoren der Ausstellung hoffen sehr darauf, es irgendwann auswerten zu können. Wenn nicht, fahren Sie trotzdem. Ein Besuch im Charles Dickens Museum lohnt sich immer.
Und dort ist zurzeit die Ausstellung zu sehen Mutual Friends, The Adventures of Charles Dickens and Wilkie Collins, noch bis zum 24. Februar im Londoner Dickens Museum.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Da schauen wir uns jetzt ein Buch von Hayao Miyazaki an. Der Name ist in der Filmszene ein ganz großer. Für den Animationsfilm Chihiros Reise ins Wunderland hat Hayao Miyazaki einen Oscar bekommen. 11 Kinofilme hat er schon gedreht. Und morgen wird ein neues Werk dieses japanischen Regisseurs in unsere Kinos kommen. Der Junge und der Reiher heißt dieser neue Film. Hayao Miyazaki war früher auch Comiczeichner und Autor. Sein Manga-Klassiker Shunas Reise aus dem Jahr 1983, der ist jetzt auf Deutsch erschienen. Und die Filmjournalistin Anke Lewicke hat sich dieses Buch für uns angesehen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie kennen die Filme von Hayao Miyazaki sehr gut, jetzt auch dieses Buch. Haben Sie denn seine Filmhandschrift wiedererkannt in dem Comic?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich es ja wusste. Aber das Besondere an Hayao Miyazakis Filmen ist ja immer, dass nichts aus dem Computer kommt. Es ist ja alles handgezeichnet und es gibt immer diese tollen Hintergründe, Landschaftstotalen, Stadtansichten, alles sehr präzise gezeichnet mit Aquarell. Und genauso ist es eigentlich hier. Also wenn man das Buch aufschlägt, ist es nicht wie ein klassischer Comic. Also keine Panels, sondern manchmal nutzt er auch die Doppelseite für eine Totale, sodass man an die verschiedenen Schauplätze mitgenommen wird. Und hier geht es los mit einer Doppelseite, einer Schlucht und ganz tief unten Häuser. Und das hat so was Archaisches. Und dann gibt es keine Sprechblasen meistens, sondern nur so eine Einführung. Irgendwann war einmal. Und genau so ist es. Da gibt es dieses Dorf, es scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Hier lebt Shuna, ärmliches Leben, es gibt kaum noch gutes Getreide. Und er erfährt dann von einem Fremden, dass es irgendwo im Westen goldene Samen geben soll. Und er möchte sein Volk retten. Und gegen den Willen der Eltern, gegen den Rat der alten Frauen bricht er auf. Und Hayao Miyazaki nimmt uns eben mit an diese ganzen Schauplätze. Und das ist wirklich so, dass ich sagen muss, ich habe solche Welten noch nie gesehen.
Das ist also ein was hinter Shuna steckt, wer hinter Shuna steckt. Es ist ja in den Filmen von Miyazaki so, dass da immer wieder Mädchen die Hauptrolle spielen, Mädchen, die äußerst selbstbewusst auftreten. Also das ist hier anders bei diesem frühen Miyazaki?
Ja, das ist ein bisschen anders, wobei ich sagen muss, Shuna ist ein Prinz, er hat so von der Gestalt auch was Ritterliches. Ich musste auch so ein bisschen an einen jungen Prinz Eisenherz denken, aber er muss jetzt nicht über sich selbst hinauswachsen und er muss auch nicht große moralische Vorstellungen lernen, aber er schaut den Gefahren schon immer ins Auge und auf seinem Wegen trifft er immer wieder auf Sklavenhändler und da sieht er eben irgendwann ein junges Mädchen mit seiner kleinen Schwester, das ist Thea, und die befreit er dann. Und die fliehen dann zusammen, sind eine Zeit lang zusammen, aber da muss er weiterziehen. Aber gegen Ende ist es sie dann, die ihn rettet, weil er hat dann Wahnvorstellungen. Und da hat man dann wieder so ein selbstbewusstes, unbändiges Mädchen. Und diese Mädchen hatte Hayao Miyazaki ja auch immer als Gegenentwurf so zu diesen puppenhaften Frauen in Japan, Manga, die wir ja auch so kennen. Ne? Also er wollte, also er wollte wirklich so selbstbewusste, emanzipierte junge Frauen zeigen. Und die gibt es hier dann auch schon.
Und noch so eine Filmfrage zu dem Buch, was immer wiederkehrt in seinen Filmen und immer stärker, ist das Thema Umweltschutz und der Bezug der Menschen zu der Welt, in der wir leben. Darum soll es auch in diesem Comicbuch gehen. Wie denn das?
Ja, das Ganze geht ja zurück auf ein tibetisches Volksmärchen und auf das Verhältnis von den dortigen Menschen zu ihrem Korn, dass sie so dankbar sind. Aber irgendwas ist eben da passiert, auch in den anderen Reichen, die Shuna durchquert, wo der Mensch sich eben von seiner Umgebung entfremdet hat. Und das sind alles Probleme, die kommen nicht von oben, von Göttern, auch wenn Götterwelten ja noch eine Rolle spielen werden, sondern sie sind alle von Menschen gemacht. Also davon handelt das Buch. Und dann finde ich es auch ganz interessant, dass er das Narrativ des Sklaventums hier mit einbaut. Also dass die Menschen sich gegenseitig verkaufen, um dann wieder an anderes Getreide zu kommen. Also da ist schon so eine Ökonomie mit drin. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch wieder so ein zauberhaftes Reich wie die Götterwelten, also wo man dann im Paradies sind, wo Fische auf einmal Felle haben, kuriose Gürteltiere. Aber auch in diesem Reich passieren ziemlich ungeheuerliche Sachen.
Da ist ja viel los offenbar auch in diesem Buch und viele Einfälle stecken da drin. Also wenn ich sie richtig verstehe, dann stecken in diesem Frühwerk, in diesem Buch, steckt auch schon viel von der Originalität und den Einfällen der späteren Filme.
Ja, es ist immer so schwierig, dieses wunderbare Schaffen von Hayao Miyazaki so auf einen Punkt zu bringen. Aber was er schafft, ist so wirklich fantastische Gestalten, Menschen zu erfinden. Und fantastisch in dem Sinne, dass man sie nicht kategorisieren kann. Sie sind nicht gut und böse. Böse, Schön und Hässlich, sondern sie sind immer im Wandel, sie können alles sein, sie haben unterschiedliches Erscheinungsbild. Und genau das macht diesen Comic eben auch auf. Und deshalb kann man ihn immer wieder aufschlagen und entdeckt nochmal was Neues. Ich bleibe immer hängen bei einem Bild, da sieht man so einen Berg und in dem Berg ist so ein riesengroßer Dinosaurierknochen drin und Schuna schläft dann in einem Knochen mal auf seiner Reise. Also da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Also es gibt viel Fantastisches zu entdecken, aber gleichzeitig hat er das Ganze auch einen realistischen Kern, weil es um Machtstrukturen und Ausbeutung geht.
Schunas Reise, das Buch von Hayao Miyazaki, ist im Reprodukt Verlag erschienen. In der Übersetzung von Nora Bierich, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Anke Lewicke. Ich bin jetzt verbunden mit einem Buchhändler, mit dem Potsdamer Buchhändler Carsten Wist von Wist, der Literaturladen. Erstmal sage ich schönen guten Tag. Hallo, Herr Wist.
Ja, schönen guten Tag, Maja.
Wir haben gerade schon ein bisschen vorher gequatscht und Sie haben mir erzählt, mit was für einem glücklichen Ereignis gestern am ersten Verkaufstag Ihr Buchhändlerjahr begonnen hat. Erzählen Sie doch mal bitte.
Ja, na klar. Also draußen hat es geregnet. Man denkt, gut, okay, das wird ja jetzt nach dem großen Weihnachtsfest, wird das ja eine ziemliche Flaute werden. Die Tür ging auf, kurz nach 10 Uhr. Ein Herr betrat den Laden und fragte mich und so viel mehr sagte, er würde ganz gerne die Thomas Bernhard Gesamtausgabe. Ist ja so ein Koffer, 22 Bände, ein Koffer, den Suhrkamp wunderschön gestaltet hat, den wir auch schon ein paar Jahre haben. Und ich dachte mal, gut, okay, damit werde ich dann, wenn ich den Laden verlasse, irgendwie in meine eigene Bibliothek gehen. Und ich sah, die brauchen wir nicht bestellen, die haben wir hier oder die Gesamtausgabe haben wir hier. Und dann bin ich nach oben, Leiter, ganz oben auf dem Regal stand es, dann ist er sozusagen ganz freudestrahlend und hat gesagt, ach, das ist ja toll, nehme ich die gleich mit. Und dann waren schon um 10.10 Uhr dann die ersten 300 Euro in der Kasse, ja. Also besser kann ja so ein literarischer kann ja ein 2024er Jahr gar nicht beginnen.
Ja, möge es so weitergehen, Ihr Buchhändler.
Ja.
Und wir sind verabredet, weil Sie uns drei Bücher empfehlen wollen, wie das immer Buchhändlerinnen und Buchhändler tun, hier bei uns in der Sendung. Und Sie haben einen Roman, Maniac, von dem Autor Benjamin Labatut. Und da soll es um künstliche Intelligenz gehen. Das ist ja eins der Themen derzeit. Wie schreibt denn Benjamin Labatut darüber?
Also interessant war, dass ich dieses Buch überhaupt, als es erschienen war, gar nicht registriert habe. Und dann bei einem, das hängt noch mit dem nächsten Buchtipp zusammen, bei einem Empfang beim Suhrkamp Verlag, wo ganz, ganz wenig Leute da waren und Peter Handke aber, mit ihm durfte man anstoßen auf den neuen Roman, der von ihm erschienen ist, erzählte Jonathan Landgrebe, dass er sich darüber wundert, Menschenskinder, warum geht denn der Labatut so schwer in den Buchhandlungen? Und da habe ich gedacht, gut, okay, bei mir steht er auch, der steht da ganz hinten und ja, das ist ein tolles Buch. Nach dem Abend mit Peter Handke bin ich nach Hause gegangen, habe angefangen, dieses Buch zu lesen und konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Obwohl ich nicht der größte Physiker bin und nicht der größte Mathematiker und künstliche Intelligenz mich gar nicht so sehr beschäftigt, fand ich allerdings dieses so war ich wirklich staunend und begeistert von diesem Buch. Es führt auf die künstliche Intelligenz hinaus. Es hat drei Kapitel und er hat diese Kapitel so unterschiedlichen Persönlichkeiten gewidmet. Das erste ist eigentlich so ein Physiker, ja, Paul Ehrenfest heißt der hat 1933, weil er auch Jude war, Suizid begangen. So ist auch der erste Satz, ein sensationeller erster Satz, weil er erschießt erst seinen Sohn und dann erschießt er sich selbst, ja, 1933, ja. Und dann führt der Weg über diesen eben, der angefangen hat, den ersten Computer mitzuentwickeln, der hieß noch ENIAC, der nächste hieß dann schon Maniac, aber Maniac steht auch wirklich für den Wahnsinn, der auch in diesen Köpfen da stattfindet, das ist Herr Neumann. Und Neumann ist eigentlich Ungar, Janosch Lajos Neumann. Und dann ist er nach Amerika gegangen, John von Neumann oder die Wahnträume der Vernunft heißt dann das zweite Kapitel. Und der hat eben diese Spieltheorie, diesen Computer, war an einer Atombombe beteiligt und war so ein ganz exzentrischer Typ, ja. Und der, dem es aber hauptsächlich darum ging, der war in seinem, also empathisch war er nicht sonderlich, also die Beziehung zu den Frauen, die scheiterten, aber er war ein Wahnsinn ja im Dahinterkommen. Er wollte sozusagen die Welt in gewisser Hinsicht beherrschbar machen. Und das wird dann im dritten Kapitel dann erzählt und da geht es dann tatsächlich um die künstliche Intelligenz, da führt der Weg dorthin, weil nämlich der beste Go-Spieler, Go noch viel komplizierter als Schach, nämlich aus Korea, Lee Sedol, der spielt gegen eine Maschine. Und die Maschine macht etwas, was Maschinen bis dahin noch nie gemacht haben, sozusagen. Sie ist nicht nur klüger als der Mensch. Also beim Schach hat man es ja, Garry Kasparov musste ja gegen, ich glaube, Deep Blue hieß irgendwie der
Ja, glaube ich auch.
Der Computer. Und auf jeden Fall macht jetzt diese Maschine, Go Alpha heißt das, oder Alpha Go vielmehr, und die macht mit einmal Züge, die völlig irrational sind. Ja, der 71. Zug ist etwas, was die Wahrscheinlichkeit des Sieges dieser Maschine gegen Null gehen lässt. Und trotzdem war das so ein Zug, auf den nie ein anderer gekommen wäre. Also es heißt also, sie als würde sie denken können, die Maschine. Als kann sie vielleicht sogar denken. Besser auf jeden Fall als der Mensch und komplexer auch denken. Und so endet dann das ganze Buch mit der Niederlage und der Lissidol setzt dann den weißen Stein in die Mitte und kapituliert und hat keine Chance. Ja.
Also ein groß angelegter Roman, ja, der auch in die Vorgeschichte der künstlichen Intelligenz, ja, von heute hineinleuchtet. Maniac von Benjamin Labatut. Und Sie haben jetzt schon Peter Handke ins Spiel gebracht, mit dem Sie anstoßen konnten, da beim Suhrkamp-Empfang. Und Sie wollen auch sein neues Buch empfehlen, Die Ballade des Gastes, ja?
Unbedingt, weil ich ja ein wirklich Bekennender, ich gehöre ja zu denen, die hingebungsvoll und sozusagen enthusiastisch immer jedes neue Buch von Peter Handke feiern. Und ich habe mir auch für das neue Jahr vorgenommen, das habe ich eigentlich schon vorher nach dem Besuch dann auch gemacht, es soll nie wieder ein Tag vergehen, an dem ich nichts von Peter Handke gelesen habe. Jetzt neben den aktuellen Sachen habe ich jetzt angefangen, die Werkausgabe nochmal von vorne zu lesen. Habe jetzt die Hornissen durchgelesen, bin jetzt gerade bei Hausierer. Aber der letzte sozusagen, das letzte große Werk von Peter Handke, nämlich die Ballade des letzten Gastes, das ist einfach ein großartiger Peter Handke-Roman wieder, der natürlich die ihn so mit spitzen Fingern anfassen und die gelangweilt sind, von ihm natürlich nicht überzeugen wird, weil es ein typischer Peter Handke ist, sowohl in Themenwahl, Stil und auch im Sound. Ja, ein ganz, ganz kurzer, Plot kann man bei Peter Handke ja nicht sagen. Ein Mann kehrt nach Hause zurück und ihn wird das Gleiche wieder erwarten wie in den vielen, vielen Jahren vorher. Der ist irgendwo auf einem Kontinent ganz weit weg. Man weiß es nicht genau, immer als so eine Art Ein-Mann-Expedition unterwegs, kommt jetzt zurück. Es wird die gleichen Gespräche geben mit dem Vater, es wird die gleichen Fragen der Mutter geben. Nun hat aber seine Schwester hat ein Kind bekommen und er soll dort bei der sozusagen der Taufpate sein. Aber er hat über sein Taschentelefon, Herr Handke wird also nie von einem Handy reden, über sein Taschentelefon hat er eine Nachricht bekommen. Und sein jüngerer Bruder ist als in der Fremdenlegion zu Tode gekommen in einem Krieg. Und diese Nachricht, die weiß er nicht, wer die überbringen soll in diesem Vieldörferland, in dem er dann seine Eltern besucht, in der großen Agglomeration, der sagt ja auch nicht irgendwie Gebiet oder was oder Dorf oder so dazu, doch Dorf wird schon bezeichnet. Und nun ist er aber dort und hat immer diese Nachricht und geht aber weniger, sozusagen verbringt die Zeit weniger bei den Eltern und bei seiner Familie, sondern geht eher an die alten Orte. Da ist es wieder die Motive bei Handke, ja, so ein abgewirtschafteter Obstgarten. Dann geht er ins Kino und sieht den Verfall dort. Oder Fußball spielt eine große Rolle bei Peter Handke. Ja, er sieht im Fußballstadion dem Alten eine Alleinspielerin im Mittelkreis.
Also lauter typische Peter Handke-Motive. Ja. Ich muss mal ein bisschen abkürzen, leider, denn wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, Herr Wist. Also Peter Handke, die Ballade des Gastes, dringende Empfehlung. Und ich kann nur noch sagen, was Ihre dritte Empfehlung gewesen wäre, nämlich Bob Dylan, Mixing Up the Medicine. Das hätten Sie uns auch noch gerne ans Herz gelegt. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr dafür. Dann danke ich Ihnen herzlich für die Thomas-Bernhard-Geschichte und für die beiden Empfehlungen. Carsten Wist von Wist, der Literaturladen in Potsdam. Herzlichen Dank. Ja,
natürlich.
Ja, machen Sie es gut. Ja. Bis zum nächsten Mal.